tatsächlich überlege ich mir immer gut, ob ich eine Figur sterben lasse. Kleine Lackschicht-Zivilisation ist über uns drüber, dass wir nicht übereinander herfallen und uns gegenseitig töten, wenn einer dem anderen den Parkplatz wegnimmt. Das heißt, drei Menschen, die ich wirklich gut gekannt habe, sind ermordet worden. Ich muss auf der Straße gelegen haben und habe geschrien, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben.
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Nele Neuhaus. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Heute aus Bad Soden. Und zwar mit Nele Neuhaus. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo Herr Sacher.
Nele Neuhaus, bevor ich Sie vorstelle, gibt es mir immer die gleiche erste Frage. Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Es ist gar nicht so lange her. Ich denke relativ häufig an meinen eigenen Tod. Ich fürchte, es hat ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun als Krimi-Autorin, wo man ja tatsächlich dauernd Leute sterben lässt. Und da ist der eigene Tod eben auch nicht so weit entfernt. Und jeden Morgen, wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich eben auch meine Narbe von der Herzklappen-OP. Und da fragt man sich dann doch immer so im Unterbewusstsein, wie viel Zeit habe ich wohl noch?
Fragen Sie sich wirklich sozusagen, wie lange habe ich noch? Oder ist es eher sowas, jetzt passiert im Hintergrund und Sie merken, jetzt haben Sie doch mal wieder darüber nachgedacht?
Ich denke, es ist ein bisschen mehr als nur so dieses Nebenrauschen, was sich wohl jeder dauernd immer so ein bisschen fragt. Ne? Sondern es ist so, die Herzklappe, die ich jetzt habe, eine Bio-Herzklappe, habe ich 2012 eingesetzt bekommen. Und damals sagten die Ärzte, ja, das hält 10 Jahre auf jeden Fall. Ja, aber jetzt sind schon 12 Jahre hier rum. Und deswegen bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, hält die noch länger, muss ich wieder eine OP haben? Und es ist eben keine leichte OP, sondern doch schon eine sehr anspruchsvolle OP. Und aus dem Grund denke ich doch tatsächlich öfter darüber nach.
War das damals, als Sie diese Herzklappe bekommen haben, sagen plötzlich, dass Sie das irgendwann herausgefunden haben, dass Sie sowas brauchen? Oder war das, konnten Sie sich da so ein bisschen langsam dran gewöhnen?
Ja, glücklicherweise konnte ich mich wirklich daran gewöhnen. Das war ein Zufallsbefund. Unser damaliger Hausarzt, also ich war, glaube ich, ich konnte schon Auto fahren. Also ich war schon 18 oder 19 und hatte schwere Kopfschmerzen. Und unser Hausarzt war früher Internist am Kreiskrankenhaus gewesen. Und der hörte mich ab und sagte, du hast eine Aortenklappeninsuffizienz ersten Grades. Und ich, wie bitte? Ich meine, ist man 18, 19, fühlt sich total gesund und dann das. Dann sagt er, ja, das ist aber nicht weiter tragisch. Ich habe da sogar ein Buch drüber geschrieben und die Klappe schlägt halt nicht mehr, schließt nicht mehr so richtig. Und irgendwann, wenn du mal alt bist, brauchst du mal eine neue Herzklappe. So, das Gute daran war, dass ich schon sehr bewusst mit meiner Gesundheit immer umgegangen bin, weil ich wusste, solange ich selbst fit bleibe, habe ich auch die Chance, dass die Klappe lange fit bleibt. Leider war es, als ich 44 war, zu Ende mit der eigenen Aortenklappe und ich brauchte eine Klappen-OP, also das heißt einen Klappenersatz. Und entschied mich bewusst für die Bio-Klappe, obwohl die möglicherweise auch wieder kaputt gehen kann, weil diese mechanische Klappe mehrere Nachteile hat. Man hört das immer, man muss immer Makomar nehmen. Dafür fühlte ich mich zu jung. So, und dann war auch alles super. Und dadurch, dass ich eben mich auf diese Operation vorbereiten konnte, mental, und das über viele, viele Jahre hinweg, war für mich natürlich was beängstigend, in der Herzklinik zu liegen und zu wissen, gleich kommt die OP mit Herz-Lungen-Maschine. Aber ich kannte das Ganze und war deswegen auch nicht weiter traumatisiert. Und danach ging es tatsächlich gleich wieder gut weiter. Und mein Leben war erleichtert und gar nicht anders als zuvor. Aber es droht eben die Gefahr, dass das nochmal passieren muss.
Operation am Herzen ist, habe ich zum Glück noch nie gehabt, aber natürlich überhaupt nichts Banales, sondern was, wo man sich natürlich, wenn das dann kommt, wahrscheinlich auch viele Gedanken macht. Wache ich wieder auf? So stelle ich mir das vor.
Ja, es ist so. Und es ist ja tatsächlich so, gerade wenn man wie ich begeisterte Zuschauerin von In ewiger Freundschaft ist oder, nee, in, wie heißt die Serie? Heißt die, nicht In ewiger, so hieß mein Buch, ne?
Ich glaube, das in, war so eine, die meinen aber diese Arztserie.
Die Ärzte-Serie, ja, ich weiß ganz auch genau. Nicht, wie sie heißt. Leider. Ich hatte am Anfang immer diesen Titel gesagt, bis Leute sagten, das ist doch die Fernsehserie. Also, ich liebe Ärzte-Serie.
In aller Freundschaft.
In aller Freundschaft, ja. So ist es. Grey's Anatomy und so weiter. Und dann weiß man natürlich, dass auch Menschen auf dem Tisch bleiben, wie es so schön heißt. Na, natürlich wünscht man sich, dass es nicht so ist, aber es gehört schon sehr viel Vertrauen zu den Ärzten dazu, um dann an diesen Punkt zu gelangen und zu sagen, so jetzt gebe ich mich in die Hände derer, die hoffentlich wissen, was sie tun und einen guten Tag haben und dann wache ich wieder auf.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema und wir werden auch gleich noch weiter darüber sprechen, aber für alle, die Sie nicht kennen, stelle ich Sie jetzt nochmal vor. Nele Neuhaus ist 1967 geboren, lebt im Taunus, ist mit 11 Jahren hierher gekommen und ist wahrscheinlich am bekanntesten für ihre Taunus-Krimis. Ich habe gelesen, sie ist Deutschlands erfolgreichste Autorin sogar. Also nicht nur Krimi-Autorin, sondern überhaupt Autorin.
Na, ich glaube, da gibt es noch ein oder andere, die ein bisschen mehr sind. Aber Krimi-Autorin bin ich, glaube ich, ziemlich gut dabei.
Okay, ja. Dann ist es, die Verlage sagen das ja auch
ja,
nicht.
Ich bin immer ein bisschen bescheiden, aber ja.
Also jedenfalls habe ich mich vom Verlag bestätigen lassen, man darf sagen, über 11 Millionen verkaufte Bücher.
Das stimmt, ja.
In über 30 Sprachen übersetzt, verfilmt und nicht nur die Taunus-Krimis, sondern unter anderem auch Jugendbücher. Sie haben ja gerade erzählt, jetzt schreiben Sie gerade wieder an einem neuen. Neil Neuhaus ist Kriminalkommissarin ehrenhalber und es gibt hier im Taunus sogar so Krimitouren, wo man auf den Spuren der Schauplätze ihrer Krimis mit dem Hund spazieren gehen kann.
Genau.
Unter anderem auch für Leute aus Korea, habe ich gehört, weil da ihre Bücher auch sehr erfolgreich sind. Also eine sehr erfolgreiche Autorin und ich freue mich sehr, dass wir hier sprechen. Ich habe vorhin schon erzählt, dass mein Vater ihren Vater von den Rotariern kennt und ich bin hier in der Nähe aufgewachsen in Königstein und ich erinnere mich noch dran, dass meine Mutter mir irgendwann ein Buch gab und sagte, das hätte sie in der Königsteiner Buchhandlung gekauft, das spielt hier im Taunus. Ich habe damals eigentlich nicht viele Krimis gelesen, aber dann habe ich es trotzdem gelesen. Ich wollte halt mir wissen,
wegen
Taunus,
wegen der Schauplätze
eben. Und ich erinnere mich auch noch dran, da war so eine liegende Frau drauf.
Ach,
also
ja.
Das heißt, das habe ich jetzt recherchiert. Das muss auch noch gewesen sein, bevor Sie dann beim Ulstein Verlag waren.
Das war mein allererster Taunus-Krimi, den ich selbst noch herausgegeben habe. Und damals war ich für alles verantwortlich, eben auch für die Gestaltung des Covers und hatte dieses Bild gefunden. Da liegt so eine blonde Frau, dann guckt so über den Rücken in die Kamera. Das fand ich wirklich ganz toll. Eine unbeliebte Frau, ja, mein erstes Buch.
Und das habe ich gelesen und bin deswegen schon damals schon, ja nicht einer ihrer ersten Leser, aber zumindest einer der frühen Leser gewesen.
Doch, ja. Das waren ja doch ganz begrenzte Auflagen damals. Also insofern waren, ich glaube, die erste Auflage hatte 1000 Stück, also das war schon sehr exklusiv, ja.
Und dann wollte ich Sie jetzt zum Anfang fragen, wie war das damals, als Sie noch eine unbekannte Autorin waren? War das Schreiben damals leichter oder schwerer?
Es war auf jeden Fall ein Hobby, ja, und das Hobby war, ich hatte ja damals, in erster Ehe war ich verheiratet mit einem Fleischfabrikanten hier aus dem Nachbarort Schwalbach, den ich über die gemeinsame Leidenschaft, dass die Pferde, kennengelernt hatte. Und dann bin ich aber sukzessiv so da reingerutscht, bis ich irgendwann dann die mitarbeitende Ehefrau im Betrieb war und nur noch sehr, sehr wenig Zeit hatte. Urlaub gar nicht, ja, als mittelständischer Selbstständiger und Pferdeliebhaber verreist man nicht. Das heißt, diese Schreiberei war für mich tatsächlich Urlaub im Kopf. Und ich habe ja früher nicht zielgerichtet geschrieben, sondern einfach für mich mir Geschichten ausgedacht und mich irgendwo hingeträumt. Und das war schon wirklich schön, ja, weil ich das seit frühester Kindheit und Jugend immer gemacht habe, mich in der Sprache auszudrücken, also quasi meine Gedanken durch meine Finger in die Tastatur zu hauen. Das war für mich was sehr Entspannendes und Schönes. Und dann kam natürlich irgendwann der Gedanke, ich denke, dass bei jedem so, der mal eine Geschichte fertig geschrieben hat, der Wunsch, das zu veröffentlichen. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich dann die Möglichkeit gefunden hatte, dieses Print on Demand, dass man selbst seine Bücher drucken lassen kann. Es war aufregend, Leser zu finden, weil die Buchhandlungen wollten die Bücher nicht verkaufen. Wirklich dann nur befreundete Buchhändler, die gesagt haben, wir nehmen mal ein paar. So ging das ganz langsam los und es war natürlich eine große Begeisterung meinerseits dabei, als ich die ersten Leser gefunden habe und auch positives Feedback bekam. Zumal mein damaliger Mann damit nichts am Hut hatte. Ja, der hat nicht gelesen, der fand das völlig absurd und hat sich sogar ein bisschen drüber lustig gemacht, was mich wahrscheinlich angespornt hat, das dann auch durchzuhalten. So, und heute ist es so, dass ich schreiben muss. Ja, es ist mein Beruf. Wirklich Hunderttausende oder Millionen von Lesern warten auf neue Bücher. Und das setzt mich natürlich schon ein bisschen unter Druck. Ja, auf der einen Seite muss mir immer wieder was einfallen, auch etwas, was ich gerne weiterschreiben möchte, weil ein Thema, was mich nicht interessiert, mit dem ich mich ein Jahr rumärgern muss, dann ist es Ärger. Aber ich finde immer was und dann ist es tatsächlich ein Jahr Arbeit und dann sind die glücklichen Menschen da, die sich freuen und das ist dann doch Belohnung dafür, dass es eben nicht mehr nur Spaß macht.
Sie haben jetzt schon gesagt, Sie müssen schreiben. Mhm. Das war jetzt natürlich so gemeint, dass Sie, weil die Leser darauf warten und es Ihr Beruf ist, aber gleichzeitig haben Sie ja vorher auch gesagt, das war Urlaub im Kopf. Das ist ja auch was man braucht, was man irgendwie haben muss, weil wenn man nur in, sozusagen im Hamsterrad, ich sage jetzt mal, der Arbeit, der alltäglichen sonstigen Arbeit ist, dann braucht man ja irgendwelche Ausflüchte. Deswegen, wenn Sie schreiben müssen, da habe ich mich gefragt, warum sucht man sich dann ausgerechnet so eine etwas düstere Gegend, wo man hingehen muss? Ja, man könnte sich ja auch was anderes suchen, ja, so Kriminalroman, wo ja wirklich schlimme Dinge passieren.
Ich bin irgendwie reingerutscht. Es liegt auch sicherlich daran, dass ich selbst immer Spaß an der Spannung hatte. Als Kind habe ich gerne Enid Blyton gelesen, Fünf Freunde oder lauter Geschichten, die spannend waren, wo es eben nicht nur um irgendwas Lustiges ging, sondern auch tatsächlich um Konflikte, um Abgründe, um das, was eben nicht so schön ist im Leben. Und das hat mich zwangsläufig irgendwann zur Krimi-Leserin gemacht und dann eben auch zur Krimi-Schreiberin. Und meine Figuren mag ich sehr gerne. Meine Kommissare Oliver von Bodenstein und Pia Sander, die hier ja in der Vordertaunusregion eifrig ermitteln dürfen, die sind schon fast ein bisschen wie Familie für mich geworden. So, und jetzt stecke ich fest. Ja, jetzt bin ich drin in der Krimi-Falle. Und trotzdem gelingt es mir, glaube ich, in den Büchern, die Figuren individuell darzustellen. Und das ist mir auch eben wichtig, dass ich meine Figuren Weiterentwicklungen gönne. Und dass die nicht nur, dass es sich nicht nur um Mord und Totschlag dreht, sondern auch um innerliche Konflikte. Wie löst man das? Ehe zerbrochen, kindmotzig, irgendwas. Und die gehen damit um. Und das, was düster und schrecklich ist an den Themen, die ich mache, ist bei der Arbeit dann wieder aufgewogen damit, dass ich quasi Freunde treffe. Und insofern habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Gleichgewicht gefunden. Außerdem schreibe ich ja noch Jugendbücher und Romane, also
das stimmt nicht auch, nur ja. sehr düster. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen angehört, dass Sie haben gesagt, jetzt die Krimi-Falle, natürlich meinen Sie es vielleicht nicht ganz so, aber das ist schon auch so ein bisschen, was ist, ja, womit Sie so hadern. Also.
Es ist nicht schön, immer über die düsteren Seiten des Lebens zu schreiben. Gerade Monster, mein aktuelles Buch, der 11. Band, der 11. Taunus-Krimi mittlerweile, der sich ja mit Themen befasst, die brandaktuell sind, eben mit illegalen Einwanderern, mit Asylbewerbern, die kriminell werden, mit überforderten Gerichten. Und das sind alles Sachen, die ich auch recherchieren muss, mit denen ich mich beschäftige. Und wenn ich an einem Buch arbeite, geht das mit mir mit. Ja, das ist kein Job, wo ich sage, oh, jetzt ist 5 Uhr, jetzt vergesse ich das. Ganz im Gegenteil. Die besten Einfälle habe ich manchmal, wenn ich dann abends noch bügle oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder spüle. Und insofern ist das immer ein Teil von mir. Und das muss eben, das kam ein bisschen daher, weil früher war mein Leben, ja, es war sehr, sehr auf die Arbeit fokussiert. Ja, und es drehte sich im Endeffekt alles um diese Firma, die mein damaliger Mann hatte. Es wurde nicht groß verreist, aber heute ist eben anders. Ja, heute habe ich ein schönes Leben, ich habe einen netten Mann, wir fahren hin und wieder auch mal weg. Und dann denke ich mir, ach, es wäre doch schön, wenn ich jetzt doch einfach nochmal Urlaub machen könnte. Diesen Sommer zum Beispiel verreisen wir nicht, eben weil ich schreibe. Und das Schreiben, wenn man auf dem Niveau schreibt und so erfolgreich ist, warten ja auch viele Leute drauf. Also nicht nur die Leser, sondern auch der Verlag, der ja wissen möchte, wann ist das Manuskript fertig, wann können wir die Druckerei buchen, wann wird das Buch erscheinen, der Handel wartet drauf. Also das zieht dann doch immer einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich her, wenn ich sage, jetzt schreibe ich.
Sie haben jetzt Ihr letztes Buch erwähnt, Monster. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte natürlich erzählen, aber da passieren ja nun wirklich auch Dinge, die zu dem Titel passen. Also wirklich monströse Morde, sage ich jetzt mal, extrem brutal an vielen Stellen. Ich habe mir schon gedacht, haben Sie manchmal auch so ein bisschen Angst vor Ihrer eigenen Fantasie? Also weil das muss ja irgendwie in Ihnen stecken. Also Sie denken sich das ja aus.
Ja. Wenn ich schreibe, ist es nicht so beängstigend für mich, weil ich wahrscheinlich ähnlich wie ein Arzt oder wie ein Polizist, gelingt es mir, innerlich Distanz zu wahren. Ich weiß, das denke ich mir aus und das ist alles theoretisch und das ist einfach Job und so macht man das. Aber als ich die Verfilmung von Muttertag gesehen habe und da hatten die das doch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, wie diese 3 Fettwachsleichen unter dem Hundezwinger gefunden werden. Und das war wirklich so schlimm, da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mir sowas ausgedacht habe. Also insofern kriege ich dann schon immer ein bisschen Angst vor meiner eigenen Fantasie.
Es gehört ja auch Fachwissen dazu. Also Sie haben ja schon gesagt, Sie müssen die Geschichten recherchieren und also Sie müssen wissen, wie die Polizei arbeitet oder Sie müssen wissen, wie die Gerichtsmedizin arbeitet. Es gibt ja auch Henning Kirchhoff, den Gerichtsmediziner, der eine der Hauptrollen ist in den Büchern. Sind Sie auch mal da hingegangen, haben sozusagen hospitiert in der Gerichtsmedizin?
Ganz so weit ging es nicht. Ich war in der Tat in der Gerichtsmedizin und habe mich mit dem damaligen Leiter der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Bratzke, sehr gut verstanden. Und er war mein Berater, hat mir alle Fragen beantwortet. Einer Obduktion zusehen wollte ich nicht, weil das brauche ich gar nicht. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen und ich habe mehrere Fachbücher von ihm geschenkt bekommen zur Recherche und da steht eigentlich alles drin, was ich wissen muss. Dann kenne ich mittlerweile auch den aktuellen Chef der Frankfurter Rechtsmedizin, zum Beispiel beim Muttertag, als es um die Fettwachsleichen ging. Musste ich wissen, für die Ermittlungsarbeit meiner Figuren war das wichtig, wie sieht eine Fettwachsleiche von innen aus? Und da schreibe ich kurz eine Mail und bekomme dann Antwort und dann weiß ich das. Oder jetzt bei dem aktuellen Buch Monster gibt es eine große Szene im Frankfurter Landgericht. Ich will jetzt auch nicht so viel verraten für all diejenigen, die das Buch noch lesen wollen. Und dazu habe ich eben den Polizeipräsidenten von Frankfurt befragt, der mir Rede und Antwort gestanden hat. Und wie geht man mit einer Geisellage um? Was passiert? Wo wird abgesperrt? Wer wird informiert? Wo sitzt wer? Also insofern ist das, was in meinen Büchern steht, schon wirklich sehr, sehr sorgfältig recherchiert. Und falls irgendwer auf einen Fehler stößt, dann bin ich daran schuld. Also meine Fachleute und Experten, die sind über jeden Zweifel erhaben.
Und haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, ihre beiden ja sehr liebgewonnenen Hauptfiguren, ob die auch mal irgendwie sterben und ob sie sich dann um die trauern werden?
Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht. Es gibt Kollegen von mir, die lassen wirklich Hauptfiguren sterben. Ne? Frank Schätzing in Der Schwarm, da liest man 500 Seiten von einer Figur und auf einmal wird die im Tsunami verschluckt und ist weg. Und da hatte ich ihn nochmal gefragt, wie er das denn gemacht hat. Ja, die war auserzählt, fertig. Soweit bin ich noch nicht. Vielleicht,
das war so ein
wenn ich
bisschen rationalere, kühlere Beziehung zum...
Schreiben Männer auch anders als Frauen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, so, das könnte ich, glaube ich, nicht. Tatsächlich überlege ich mir immer gut, ob ich eine Figur sterben lasse, weil ich denke immer, man, da ist so ein gewisser, ja, ist das Aberglaube das richtige Wort oder so ein Gefühl, dass man dann vielleicht irgendwas an sich heranholt, was man eigentlich nicht haben will. Also lasse ich es meistens glimpflich ausgehen. Das heißt, eine Figur, die jetzt wirklich nicht besonders nett war, die landet dann mal im Gefängnis oder so. Allerdings, wer meinen aktuellen Krimi Monster liest, der sieht, dass ich dann doch einmal wirklich mutig war. Und dass da doch ein bisschen was passiert, ja, in der Beziehung.
Ich würde sagen, ein bisschen tief gestapelt, dass sie nur einmal mutig waren. Also ich, ja, aber wie gesagt, sollen die Leute selbst lesen. Aber ich trotzdem nochmal auf diese Faszination für Kriminalromanen und für ja, Geschichten, wo immer Leute sterben. Mhm. Also dieser Podcast hat ja das Thema Tod und Sterben und ich frage mich das schon. Also ich, wie gesagt, ich habe ja auch diesen Krimi von Ihnen gelesen und lese ab und zu Krimis, aber ich bin jetzt kein großer Krimileser, weil ich dann auch, ja, oder ich gucke wahrscheinlich auch keine Krimis im Fernsehen, weil ich einfach ja dann nicht mich mit dieser Schrecklichkeit, glaube ich, umgeben möchte. Ich meine, wahrscheinlich haben Sie jetzt nicht die eine Erklärung dafür, aber Sie haben vielleicht schon mal darüber nachgedacht, warum die Leute denn eigentlich sich in ihrer Freizeit damit sowas Schrecklichem umgeben wollen.
Das ist eine Frage, die ich immer wieder gefragt werde. Ich glaube, das interessiert wirklich jeden und wir Krimi-Autoren haben sicherlich auch nicht die Antwort darauf, aber ich habe mir schon eine Erklärung zurechtgelegt, weil wenn man den Menschen als Individuum sieht und sieht die Entwicklung eines Menschen, haben wir uns eigentlich seit der Steinzeit nicht viel weiterentwickelt. Ja, wir haben ganz archaische Verhaltensmustern und Ansichten. Eine kleine Lackschicht-Zivilisation ist über uns drüber, dass wir nicht übereinander herfallen und uns gegenseitig töten, wenn einer dem anderen den Parkplatz wegnimmt. Aber es ist trotzdem dieses Muster, dass ein Mensch ganz schnell dabei ist, eine Aggression auszuleben und sich im letzten Moment bremst, weil er einen moralischen Kompass anerzogen bekommen hat und das eben nicht macht. Aber es ist so, dass man tatsächlich das in sich hat, diesen Abgrund so. Und jetzt macht man das nicht, man lebt das nicht aus, dafür liest man darüber oder guckt sich das im Fernsehen an. Es gibt ja wirklich schauerliche Sachen im Fernsehen. Also da sind Fernsehkrimis aus Deutschland ja noch ganz harmlos. Ja, wenn man dann bei Netflix und den anderen Streamern guckt, was da so los ist, da kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln.
Es wird ja auch brutaler.
Ja, es wird immer brutaler. Und ich habe so das Gefühl, dass auch meine Autorenkollegen meinen, sie müssten es immer noch ein bisschen weiter drehen. Und also ich lese wirklich schon lange keine Krimis mehr, weil ich das einfach, das kann ich, will ich einfach nicht mehr. Wie gesagt, die schönen Seiten des Lebens braucht man auch mal wieder. So, aber uns Menschen erfüllt das mit das hat irgendeinen Sinn für uns. Und also lesen wir das, während wir sicher zu Hause sitzen, in unserem Wohnzimmer, gruseln uns, finden das alles ganz furchtbar und denken dann so, mir passiert's ja nicht, ich bin ja sicher. Also das ist irgendwie eine Lustbefriedigung, sich mit diesem Thema zu befassen, sich das anzugucken, diesen Nervenkitzel eben, sich auszusetzen, ohne den selbst wirklich zu erleben. Und das ist eigentlich die einzige schlüssige Erklärung, die ich für dieses Phänomen finde, weil ansonsten gibt es dafür eigentlich keine Erklärung, warum wir nicht lieber über Schönes lesen und über Blumenwiesen und fröhlich verliebte Menschen, sondern warum wir uns immer wieder das angucken.
Obwohl es ja sozusagen auch die andere Seite gibt, so Rosamunde Pilcher, jetzt nichts gegen Rosamunde Pilcher, aber das ist ja jetzt eher sozusagen Liebesgeschichten in Cornwall oder
ja,
so.
Genau.
Da kann man sich dann in die andere Seite fliehen.
Ja. Ja. Wobei es da natürlich auch mal Schatten gibt, nur am Ende gibt es halt immer ein Happy End, auf das man sich verlassen kann.
Ja. Ja. Bei Ihren Büchern werden die Fälle ja auch aufgeklärt.
Ja. Bis auf einmal, das war mein Buch Böser Wolf, da hatte ich noch eine lange Diskussion mit meiner Verlegerin, weil da entkommt der Bösewicht am Ende. Und dann sagte, das geht nicht, der Leser erwartet, dass das zu Ende gespielt wird und dass tatsächlich am Ende Gerechtigkeit herrscht. Dann sage ich, das geht aber nicht, weil so ist es in der Realität auch nicht. Ein Buch später wird dann aufgeklärt, dass der irgendwo aufgegriffen wird und in Monster wird das nochmal ganz kurz angerissen, dieses Thema. Man erfährt, was mit dem Mann geschehen ist. Aber das war mir eben wichtig, dass eben nicht alles dieses Klischee erfüllen muss, so böse, böse, gut, weiß, schwarz, hin und her, sondern nein, der Bösewicht, den kommt auch mal. Und insofern mag ich es auch, nicht nur immer nach Schema F zu erzählen, sondern auch ein bisschen anders mal.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Sie haben jetzt gesagt, man entflieht sich sozusagen in seinem Wohnzimmer auf der Couch. Nicht man entflieht, sondern man durchlebt die Grausamkeit lang stellvertretend. Wenn man dann mal hier dann wohnt und ihre Krimis liest und dann auch drei Kinder hat, so wie ich, dann denkt man so, also ich hoffe doch, dass die Welt auch in echt nicht ganz so schlimm ist wie in ihren Büchern.
Ja, das hoffe ich auch. Also ich kann nur, ich habe eine Stieftochter, die ist jetzt 17 und die leidet schon unter meinem geschärften, ja, wie soll man jetzt sagen, Sinn für Kriminalität. Also wenn die abends weg ist und dann kommt die wieder und ich gucke auf der App, wo ist ihr Handy? Wo ihr Handy ist, ist sie auch gemeinhin. Und dann denke ich, oh Gott, um die Uhrzeit ist sie noch da und da. Und dann schreibe ich ihr, wo bist du? Und dann sagt sie, mein Gott, wir sind zu fünf, passiert doch nichts. Also ich bin da schon so ein bisschen überbesorgt, weil ich natürlich dafür auch sensibilisiert bin, weil es eben doch viele, viele Sachen gibt, die passieren. Längst nicht so viel, wie es in meinen Büchern den Eindruck macht. Also der Taunus oder Vordertaunus ist eine absolut sichere Gegend verglichen mit meinen Büchern. Aber mir ist das schon öfter passiert, dass Frauen zu mir gesagt haben, dieses Buch lese ich jetzt nicht, Frau Neuhaus. Ich habe gerade kleine Kinder oder Enkelkinder, zum Beispiel Böser Wolf, wo es tatsächlich ja auch um Mädchenhandel und so weiter geht. Das heißt, das kann man dann, das kommt dann vielleicht zu nah an einen ran, wenn man selbst in diesen Umständen lebt. Sprich, wenn man gerade kleine Kinder hat.
Wenn man selbst zu sehr dann dran ist, wenn ich irgendwelche Filme gucke, wo es gerade, wo Kinder in dem Alter meiner Kinder irgendwas Schlimmes passiert, das kann ich auch wirklich nicht gucken.
Das verstehe ich total. Das verstehe ich. Und es ist, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich liebe Hunde. Ja, ich habe einen Hund und da habe ich ein Buch von Ken Follett mal gelesen und auf Seite 14 wird irgend so ein kleiner weißer Hund von den Kindern mit Pfeil und Bogen abgeschossen. Da habe ich das Buch zugeklappt, habe es nie mehr gelesen. Das kann ich nicht. Das ist für mich wirklich ganz, ganz furchtbar, wenn einem Tier was passiert. Und es gibt einen Ratgeber für Drehbuchschreiber, ein Standardwerk für Drehbuchschreiber. Das heißt, Moment, wie heißt das auf Deutsch, muss ich gerade überlegen? Also die Katze muss überleben quasi. Ne? Das heißt, das ist wirklich, Drehbuchautoren macht nicht den Fehler, dass ihr das Tier tötet, weil dann habt ihr alle Zuschauer verloren.
Ja, so. Weil die Katze sagen, so viel Sympathie gewonnen hat.
So ist es, ja. Und das ist eben so ein Standardwerk und daran halte ich mich auch, weil ich denke, warum soll ich jetzt meine Leser anekeln oder verärgern? Also ich versuche nicht übermäßig viel Brutalität da reinzubringen, sondern wirklich nur das Notwendige und da kommen wir vielleicht jetzt schon gleich zum nächsten Punkt, warum es mir so wichtig ist, auch zu beschreiben, was mit den Hinterbliebenen von Opfern passiert ist, dass sich in meinem doch ziemlich engeren Bekannten- und Verwandtenkreis 3 Morde ereignet haben. Das heißt, 3 Menschen, die ich wirklich gut gekannt habe, sind ermordet worden. Wie das halt Mord an sich hat, ist das nicht mit Vorankündigung passiert, wie bei einer Krankheit, wo man sich als Angehöriger darauf vorbereiten kann, sondern tatsächlich aus heiterem Himmel. Jedes Mal war es auch keine Beziehungstat im engeren Sinne, sondern es war für die Polizei auch immer schwierig, aber alle 3 Fälle sind gelöst worden und die Täter sind hinter Schloss und Riegel. Aber ich habe eben mitgekriegt, diese Fassungslosigkeit, dieses Entsetzen, auch Schuldgefühle. Warum konnte ich dich nicht beschützen? Warum habe ich nicht gemerkt? Warum konnte ich dich nicht davon abhalten? Völlig irrationale Gedanken, weil das kann man natürlich gar nicht. Aber weil eben auch mein Leben schon von diesen Morden irgendwo berührt worden ist. Ich bin in 2 Fällen auch von der Kripo befragt worden, weil ich eben diese Leute kannte, kurz vorher telefoniert habe und so weiter. Und habe dadurch ein bisschen Einblick in diese Arbeit bekommen und was das mit Menschen macht, wenn Angehörige ermordet werden.
Kannten Sie dann auch die Täter in den oder den Täterin? Nein. Weiß ich jetzt nicht, kannten Sie nicht.
Es waren in allen Fällen wirklich, also in dem einen Fall war es tatsächlich eine komplette Zufallstat, wo Täter und Opfer sich vorher nicht gekannt haben. Bei dem anderen Fall, das war die Cousine meines Mannes, war das ein ehemaliger Mieter, der kam und wollte Geld. Und als er merkte, er kriegt nichts, hat er dann die Frau erwürgt. Und in dem anderen Fall war es Geldgier. Es war eine Bande von Leuten, die haben den beobachtet den Mann, wie der nach Hause gegangen ist, und haben ihn verfolgt und kam zum Handgemenge, ist dabei gestorben. Also das waren wirklich keine, nicht so, was weiß ich, dass in der Familie irgendwas aus dem Ruder läuft oder sonst irgendwas, sondern wirklich komplett überraschend. Und dadurch war natürlich auch die Ermittlung immer sehr schwierig, ne? Weil wenn es da gar keinen Ansatzpunkt gibt, woher konnten die sich gekannt haben, was ist da passiert, dann muss man tatsächlich oft auf Kommissar Zufall hoffen oder eben auf den, was mittlerweile natürlich auch klar ist, DNA-Abgleiche oder sonst irgendwas.
Aber Sie haben erzählt, Sie sind alle 3 aufgeklärt worden. Mhm. Das stelle ich mir auch dann sehr wichtig vor für die Angehörigen, dass man
unbedingt.
Man will wissen, warum es passiert ist, auch wenn es natürlich kein echtes Warum ist, weil man weiß nicht, warum ist dieser Mensch jetzt gerade in dem Moment zu mir gekommen und nicht zu jemand anderem gegangen. Ja. Also das weiß man alles nicht, aber wenigstens so weit man es irgendwie verstehen kann, das verstehen.
Ja, es hat so ein bisschen dann auch Gerechtigkeit. Es ist, uns Menschen geht es ja, wenn uns irgendwas widerfährt, immer darum, dass das wieder ins richtige Lot kommt, ja, dass das Gleichgewicht wieder ausgeglichen wird. Und das hat tatsächlich den Angehörigen in den allen drei Fällen, die ich kannte, eine gewisse Genugtuung verschafft, dass das aufgeklärt wurde und die Täter angemessen bestraft wurden.
Dieser Podcast hat ja das Thema Tod und Sinn des Lebens. Und jetzt komme ich mal zu dieser zweiten Sache, weil ich, und zwar auf zwei Seiten. Einerseits wollte ich Sie fragen, ob denn für Sie das Schreiben eigentlich auch sowas wie der Sinn Ihres Lebens ist. Und dann kam ich jetzt aber davor darauf, weil wir jetzt gerade schon über Mord gesprochen haben und der Mord eigentlich sowas ist wie, was, ja, man kann sich fast eigentlich nichts Sinnloseres jetzt, sage ich mal, vorstellen. Natürlich kann man sich das irgendwie so erklären und für den einen hat es vielleicht im Moment Sinn ergeben, aber eigentlich, dass es überhaupt möglich ist, zeigt, dass irgendwie wir sowas wie einen abstrakten Sinn uns schwer vorstellen können, weil der wird immer kaputt gemacht oder kann immer so leicht kaputt gemacht werden. Deswegen Doppelfrage, große Doppelfrage. Einerseits ist das Schreiben so ein bisschen das wie der Sinn Ihres Lebens und können Sie mit dieser Frage nach so einem großen abstrakten Sinn überhaupt was anfangen?
Ob das Schreiben jetzt Sinn meines Lebens ist, kann ich so nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Bestandteil meines Lebens, weil ich unwahrscheinlich viel lese und schreibe und mich schon immer schriftlich sehr gerne ausgedrückt habe. Ob es Tagebuchschreiben war oder mit dem Füller in Schulhefte erste Geschichten oder in der Schule eben Klausuren schreiben. Ich war im Deutschleistungskurs und später beim Jurastudium, was ich angefangen, aber dann nicht zu Ende gemacht habe, habe ich auch viel immer geschrieben. Also Schreiben ist für mich schon sehr wichtig. Und dann kommt natürlich diese Komponente dazu, dass man eben nicht nur reproduziert, sondern was erfindet, ja, und sich Welten ausdenkt, die eben wunderbar sind. Und jetzt habe ich vergessen, was der zweite Teil Ihrer Frage war.
Nee, so, der zweite Teil war tatsächlich sowas wie die große Frage. Also können Sie mit der Frage nach dem Sinn des Lebens oder so überhaupt was anfangen? Aber ich kann sie auch anders stellen, weil sie ist eigentlich auch zu groß. Und wenn man sie so abstrakt fragt, wir versuchen es vielleicht mal von der anderen Seite hin anzugehen. Und zwar habe ich gelesen, dass Sie auch, als sie ein Kind waren, als Sie 10 Jahre alt waren, mal so einen schweren Unfall hatten, dass Sie einen Schädelbasisbruch hatten. Ich stelle mir vor, Sie haben in Lebensgefahr wahrscheinlich geschwebt damals. Können Sie sich erinnern, ob Sie damals Angst hatten zu sterben?
Ja.
Und wissen Sie noch, wie das war und was Sie vielleicht dann auch Trost oder Halt gefunden haben in der Situation?
Also ich selbst kann mich nicht erinnern. Ich war 10 Jahre alt, wir waren auf dem Schulweg. Ich bin über die Straße gelaufen und bin von einem Motorrad angefahren worden und mit dem Kopf auf den Bordstein geschleudert worden und hatte neben dem Schädelbasisbruch einen Schädelbruch und das Bein war gebrochen. Ich selbst habe keine Erinnerung an diesen Vorfall, aber meine Schwester, die 3 Jahre älter war als ich, hat in ihrer Verzweiflung, weil die Autos an mir vorbeifahren wollten, dann den Verkehr geregelt und gewartet. Meine Eltern wurden informiert, die waren irgendwie ganz in der Nähe und ich muss auf der Straße gelegen haben und habe geschrien, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Also in dem Moment war mir als Kind wahrscheinlich bewusst, das ist wirklich eine ernste Situation. Es war überall Blut und ich konnte mich nicht bewegen und das war schon wirklich, ich denke, ein frühes Trauma. Ja, und dann war ich sehr, sehr lange im Krankenhaus und anders als heute, wo man Kinder, die so schwer verletzt sind, in künstliches Koma versetzt, muss ich das alles durchleiden. Das heißt, ich lag alleine in einem Zimmer auf einem Eiskissen, mein Bein in so einem Gestell, weil das eben offener Bruch auch noch war. Meine Eltern durften mich 1 Minute am Tag besuchen. Es war alles abgedunkelt, keine Musik, kein Buch, kein gar nichts. Dann guckt man an die Decke.
Abgedunkelt.
Und ja, abgedunkelt auch noch, weil natürlich, ich war in Lebensgefahr, ne? Wenn die Schädelbasisbruch sich nicht richtig verheilt, hätte ich auch sterben können. So, und mein Vater war damals in Paderborn stellvertretender Stadtdirektor. Das heißt, alle Ärzte standen dann immer um mein Bett rum, weil das war schon eine große Sache. Und ich habe begriffen, das ist ernst. Ja, also das kann auch anders ausgehen. Und was danach kam, war, ich habe 3 Geschwister und ich kam dann irgendwann zurück und dann hatte ich furchtbares Heimweh nach dem Krankenhaus, weil das war eine Sonderstellung für mich. Ja, ich bin, natürlich habe ich gemerkt, was das, wie alle, wenn ein Arzt eine Feier gehabt hat, kam ich dazu als Kind, das fand ich immer ganz drollig. Und ich konnte mich nie wieder so richtig in dieser Geschwisterfamilie einordnen, einsortieren, weil ich das anders kennengelernt hatte. Und ich glaube, mich hat was berührt. Das hatte ich ja später nochmal, als eben diese Herzklappengeschichte war, dass man ganz kurz sich überlegt, kann auch rum sein. Und dann ist es vorbei. Ja, und deswegen dem Tod so ins Auge geblickt zu haben, das macht schon was mit einem. Das macht einen auf der einen Seite vielleicht ein bisschen furchtloser, auf der anderen Seite macht es einen auf jeden Fall bewusster. Ich habe schon eine ganze Menge Krankheiten aufgebürdet bekommen. Ich habe sie alle irgendwie niedergekämpft oder ignoriert oder gelernt, damit zu leben. Mit einer kaputten Wirbelsäule, dass ich zum Beispiel nicht mehr reiten kann, was immer Teil meiner Identität gewesen ist. Und das ist wirklich sehr schwierig. Also muss man versuchen, sich anders zu orientieren. Und den Tod als Christ nicht als das Ende zu sehen. Ja? Und mein erster Mann zum Beispiel, der mittlerweile schon verstorben ist, der hat mir furchtbar leid getan, weil der glaubte an nichts. Ja? Der dachte, wenn ich sterbe, ist Schluss. Vielleicht hat er recht, ja? Weiß man ja nicht. Aber das hat ihn ans Leben, sich am Leben festklammern lassen, auf eine zum Teil absurde und entwürdigende Art und Weise, dass er, als er schwerst krank gewesen ist und wirklich am Sterben war, immer noch nicht loslassen konnte. Und ich denke, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt hat, weil der Tod einem schon mal entgegengeguckt hat, kann man das vielleicht ein bisschen anders annehmen, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt leicht reden, ich bin 57, hoffentlich dauert es noch lange, bis es so ist. Aber es ist, man sagt immer so, der Tod gehört zum Leben. Ganz, ganz sicher wird keiner dem Tod entgehen. Egal, ob man sich als Frau liften lässt oder Botox spritzen lässt und dann vielleicht als jung aussehende Alte stirbt, man wird sterben. Und was man damit, wie man sich damit auseinandersetzt, das muss jeder für sich selbst wissen, dass man das vielleicht mit Würde macht. Meine Vorstellung ist zum Beispiel, ich möchte garantiert nicht sterben, wenn andere Leute rumstehen. Ja, das ist was ganz Privates, das möchte ich gerne, wenn möglich, alleine erledigen.
Also ganz alleine? Was,
ja, ich finde das, nicht schön. Also wenn man hört, starb im Kreise seiner Familie, denke ich, na toll. Muss man dabei sein? Ja, wollte ich nicht. Also ich wollte lieber,
dass
man...
Sie haben ja gesagt, Sie lieben jetzt ihren... Sie haben eine schöne Ehe, haben Sie ja vorhin gesagt, und nicht mal Ihren Mann würden Sie dabei haben.
Das wäre furchtbar für den Armen, oder? Wenn er daneben sitzt und muss sehen, wie ich sterbe.
Also, aber wenn er nicht dabei war... Also ich weiß natürlich, ja, das stelle ich mir auch für ihn furchtbar auch vor.
Für ihn wäre es vielleicht furchtbar, das ist wohl wahr, ja. Also ich war zum Beispiel dabei, als mein Hund gestorben ist. Und der hat mir... Mein einer Hund hat mir jetzt erspart, ihn einschläfern zu lassen, weil er beschlossen hat, er stirbt jetzt. Ich war bei seiner Geburt dabei, der war 17 Jahre bei mir und eines Morgens konnte er nicht mehr atmen und hat furchtbaren Todeskampf gehabt. Das war nicht schön. Also es war, und trotzdem war es rund, ja, weil er ist in meinen Armen gestorben und bis zum Schluss bin ich bei ihm gewesen. Und trotzdem glaube ich manchmal, vielleicht, weil es ein stolzer Hund gewesen ist, wäre es ihm viel lieber gewesen, er hätte es irgendwo in der Ecke vom Garten alleine erledigen können. Das weiß man ja nicht. Ja? Und das sind so Gedanken, die mich immer wieder beschäftigen, weil es eben schon passiert ist und weil man eben sieht, wie fragil das Leben ist. Wenn man in ein Flugzeug steigt, denkt man sich, kann es Letzte gewesen sein, was du hier gemacht hast? Man verdrängt das wieder schnell. Wir Menschen sind fantastisch im Verdrängen, weil sonst könnten wir gar nicht leben. Sonst könnten wir nicht existieren, wenn wir dauernd Angst hätten, wenn ich jetzt in den Aufzug steige, dass der vielleicht das Seil abreißt und ich runterrase mit dem Aufzug und bin tot. Oder ich gehe über die Straße und es kommt ein Auto und fährt mich um. Also ist man ja schon gut im Verdrängen und trotzdem hin und wieder beschäftigt man sich damit. Und ich denke, ich unterstelle mal, dass das fast jeder tut. Und dass man das auch schon relativ früh als Kind tut, weil auch da hat man noch einen Instinkt, der hinterher so ein bisschen verloren geht, eine Leichtigkeit damit umzugehen, die man als Erwachsener verliert. Vielleicht, weil man als Erwachsener natürlich viel besser überreißen kann, was man alles verliert. Das kann man als Kind eben noch nicht so.
Sie haben jetzt gesagt, der Tod, Sie haben den Tod sozusagen angeblickt oder er hat Sie angeblickt. Haben Sie da was Bestimmtes gesehen oder ist das nur, sagen, meinten Sie damit nur diesen Moment?
Ja, das ist eher metaphorisch gemeint, weil natürlich, ich habe nicht jetzt ein Nahtoderlebnis gehabt oder ich schwebte über mir und sah mich da unten, so weit ging das nicht. Aber es war so, in dieser Herzklinik, da dachte ich, okay, habe ich alles geordnet soweit? Habe ich alles soweit hinterlassen? Das möchte ja gerne, dass man nicht jetzt hier bei mir groß aufräumen muss. Und tatsächlich hatte ich hatte mich ein halbes Jahr vorher von meinem ersten Mann getrennt. Das heißt, ich hatte eine Wohnung, die war noch ziemlich clean. Ich hatte keine Möbel, ich hatte gar nichts. Dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt sterbe, hat auf jeden Fall keiner groß aufzuräumen. Dann ist das schon in Ordnung. Alles andere hatte ich sortiert soweit. So, und dann aufzuwachen. Und da sagte der Krankenpfleger zu mir auf der Intensivstation, ach, ich soll Sie von meiner Tochter fragen, wann Sie den nächsten Band von Charlottes Traumfeld schreiben. Da dachte ich, wow, ich habe es geschafft, ich habe es überlebt. Das war ein total irres Erlebnis. Und das hat das dann wieder so ein bisschen so diese Ernsthaftigkeit herausgenommen. Ja, das ist schon nah gewesen und dann doch, wenn man es dann überlebt hat, vergisst man es auch wieder schnell.
Aber Sie haben jetzt schon gesagt, als Christin, also und ich weiß es ja auch aus anderen Interviews schon, die Sie gegeben haben, dass Sie gläubig sind. Haben Sie eine Vorstellung davon, was nach dem Tod kommen könnte?
Also seitdem mein erster Mann gestorben ist, mit dem ich ja 23 Jahre verheiratet war und ganz, ganz viele unserer Freunde, weil die eben alle 20 Jahre älter waren als ich, vorwiegend alles Reiter, die kannten sich ja vom Reitturnier, habe ich eine kindische und sehr tröstliche Vorstellung, die ich mir manchmal gestatte, dass ich mir denke, die stehen alle da oben und warten, wer als Nächster durch die Tür kommt und sagen, hey, du bist auch da. Und natürlich stehen die da oben nicht alt und von Krankheit zerfressen, sondern so, wie sie früher mal waren, so sehe ich sie vor mir und denke, ist doch eine schöne Vorstellung. Und da keiner von uns weiß, wie es tatsächlich aussieht, sondern dass wir das nur glauben können, dass danach tatsächlich ein weiteres Leben auf uns wartet, finde ich das absolut legitim, dass man sich solche Bilder in Gedanken malt, die einen irgendwie ein bisschen beruhigen oder vielleicht sogar irgendwann, wenn man des Lebens müde ist, weil das Leben zu schwer geworden ist, weil man krank ist, weil man alt ist, weil man nicht mehr will, leichter loslassen kann. Das ist so eine tröstliche Sache.
Sie haben jetzt ja schon mehrmals gesagt, wie wichtig Tiere für Sie sind. Kommt die dann da auch vor? Weil ich habe jetzt Ihr Hund zum Beispiel, von dem Sie ja erzählt haben.
Also bei den Tieren ist es ja so, wenn ein Tier stirbt, ja, und dann jetzt gerade bei Social Media posten dann viele Leute so ein Schwarz-Weiß-Bild vom Tier, und dann weiß man, oh, das Tier ist gestorben, und dann wünscht man einen guten Weg über die Regenbogenbrücke und so weiter, oder Run Free schreiben dann die Leute dazu. Ich habe also schon einige Pferde verabschieden müssen mit 30, mit 35 Jahren, die also wirklich lange, lange bei mir waren. Und in meiner Vorstellung tatsächlich galoppieren die irgendwo über eine grüne Wiese und sind glücklich. Bei einem Hund dachte ich, Mist, wenn er nicht mehr bei mir ist, weil der mochte andere Hunde überhaupt nicht, für den wäre das nicht so schön. Aber ja, es ist so dieser tröstliche Gedanke, dass das tatsächlich dann einfach das Bessere danach kommt. So eine Art Nirvana, ja, dass es einem einfach gut geht. Die andere Vorstellung, die ich habe, und von der denke ich manchmal, die könnte tatsächlich so sein, ist, dass es eine gewisse Art von Reinkarnation gibt. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ja, ich finde das manchmal so schlimm, dass das Leben so ungerecht ist, dass, keine Ahnung, man wird in eine Familie mit hohem Bildungswissen in Europa reingeboren und eben nicht irgendwo in Afrika geboren. Warum? Warum passiert das so? Welches Schicksal hat dafür gesorgt, dass es sowas gibt, dass manche Kinder mit 3 Jahren sterben müssen und andere Leute mit 98 im Altersheim vor sich hin vegetieren und wären so gerne tot? Also kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich so eine Art System gibt, dass man sich so hocharbeitet. Und wenn man sich anständig verhalten hat und hat niemandem irgendwie was Böses gewollt und hat versucht, sein Leben wirklich gut zu gestalten, und dass man dann eben die Chance kriegt zu sagen, okay, jetzt ist irgendwann vorbei der mühsame Weg, du musst nicht nochmal durch die ganze Tretmühle und kannst tatsächlich irgendwo im Nirgendwo sein. Oder man muss nochmal die Tour gehen. Vielleicht unter ganz anderen Voraussetzungen, vielleicht als Tier, vielleicht als keine Ahnung was. Und das ist auch so ein Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt, dass man da vielleicht doch unsere unsterbliche Seele, wie es immer so schön genannt wird, eine Chance hat oder eine Strafe hat, das nochmal alles durchzumachen.
Aber ist es Ihnen schon mal begegnet, dass Sie irgendjemand oder irgendetwas, ein Tier oder so getroffen hast, und das ist jetzt der von früher?
Das sagt man sich ja oft, ne? So dass diese Déjà-vus etwas sind, das man tatsächlich schon mal erlebt hat oder schon mal gesehen hat, ob das wirklich so ist oder ob das eine wissenschaftliche Erklärung mit der Netzhaut hat, dass man meint, man hätte das schon mal gesehen, weiß ich nicht. Aber natürlich denkt man sich manchmal, guck mal, das könnte ja die Reinkarnation von dem und dem sein. Oder der ist dann und dann gestorben, dann ist das Pferd geboren, vielleicht ist die Seele von dem darüber gegangen. Das ist natürlich so ein bisschen auch meine Schriftstellerfantasie, die ich da immer habe.
Ja. Und Sie haben jetzt ja gesagt, als Christin, aber dann Reinkarnation, können Sie auch was mit anfangen. Das heißt, Sie haben schon so ein bisschen sich, so wie man es heutzutage ja auch macht, so quasi eher so eine Art Patchwork-Christentum und jetzt nicht so ein starres, dass Sie denken, so jetzt, ich muss es so machen, wie man es christlich, so bin ich erzogen worden, so glaube ich es oder so, sondern das ist schon ja eher sozusagen ein modernes, patchwork-mäßiges Christentum.
Ich bin katholisch erzogen worden und bin in Münster geboren, in Paderborn aufgewachsen. Also viel katholischer geht nicht. Ich glaube, in Paderborn gibt es eine evangelische Kirche. Und ich fand dieses Dogma der katholischen Kirche immer super. Ja, das ist so ein Gerüst, so ein ganz festes Gerüst. Man weiß genau, was einem droht, wenn man irgendwas macht. Und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass Katholiken doch extrem lebenslustig auch sind, ja, und also wirklich sich eigentlich nie an die Regeln halten, ja, sondern immer über die Stränge schlagen. Und irgendwann habe ich das nicht mit Amüsement festgestellt, sondern eigentlich mit Entsetzen, was alles so passiert unter dem Deckmantel der Frömmigkeit, und was mich dann dazu auch gebracht hat, irgendwann aus der Kirche auszutreten, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr also die Institution Kirche konnte ich irgendwann nicht mehr so ertragen und habe gesagt, das beende ich jetzt, was mit meinem Glauben gar nichts zu tun hatte. Nach wie vor bin ich der festen Ansicht, dass es etwas gibt, eine höhere Instanz gibt, die mir in schwierigen Zeiten in meinem Leben, und ich hatte schon wirklich schwierige Zeiten, wirklich so wenn man im dunkelsten Tal ist, ein Geländer gibt. Ja? Und das hatte ich auch in einigen Interviews schon gesagt, dass ich dieses Geländer, was immer neben mir herläuft, manchmal anfassen und weiß, okay, jetzt geht es mir wieder, da ist jemand, da ist Halt. Oder einfach, wenn es mir gut geht, auch nicht unbedingt anfassen muss. Aber das ist schon tatsächlich dieser Grundglaube, in dem ich erzogen worden bin und an den ich auch verinnerlicht habe für mich und der mir gut tut und den ich so empfinde, das ist schon wirklich so der Hauptweg in meinem Leben. Und alles andere ist so ein bisschen Spekulation und Überlegung. Und auch die Überlegung, wie kann das sein, wenn es am Anfang, 4.000 Menschen auf der Welt gibt und jetzt gibt es 8 Milliarden, wo kommen die ganzen Seelen her, ne? Das kann ja dann auch wiederum nicht stimmen.
Ja, das sind immer wieder so diese Details, wenn man.
Da soll ich vielleicht mal drüber schreiben, über so eine Geschichte.
Können Sie mit dem Wort oder dem Begriff Gott was anfangen? Also, oder ist es eher, Sie haben jetzt gesagt, etwas Höheres, ein Geländer? Oder würden Sie auch?
Das ist schon für mich ganz konkret und ich bete viel. Und also jetzt nicht, dass ich jetzt mich hinknie und irgendwas mache, aber ich bin im ständigen Austausch, ja, und ich kommuniziere schon mit Gott und spreche ihn auch so an.
Aber dann in Ihren eigenen Worten, nicht in den festen Gebeten der Kirche oder sowas?
Ja, in meinen eigenen Worten.
Ich hatte mal die Schriftstellerin Helga Schubert, die eine sehr alte Frau und eine sehr starke Frau, die auch extrem viele, sagen wir mal, Unwägbarkeiten in ihrem Leben gemeistert hat. Aber da habe ich auch über den Glauben gesprochen. Und die meinte zu mir, ja, sie ist sehr gläubig, aber sie hat Gott noch nie um etwas gebeten. Sie dankt Gott immer nur. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe dann aber gedacht, das hat auch was mit zu tun, weil sie so stark ist. Sie möchte die Dinge selber machen. Also dafür braucht sie bittet Gott nicht. Also ich habe das Gefühl, sie sind auch eine starke Frau, haben viele Sachen gemeistert, Krankheiten, aber auch sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Aber bitten Sie Gott auch mal was?
Ja.
Das machen Sie schon.
Ja, das mache ich schon. Und ich glaube, Gott möchte auch gebeten werden. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es und in welchem Zusammenhang ich das gelesen habe, aber Gott will nicht nur gedankt bekommen, sondern er möchte auch wissen, was will ich eigentlich? Ja? Und wenn man mit jemandem kommuniziert, nur danken ist keine Kommunikation, ja? Sondern auch sagen, wenn es ein Stoßgebet ist, ach lieber Gott, hilf mir, oder beschütz meine Familie, oder natürlich, wenn ich abends nach einer langen Fahrt nach Hause komme, sage ich, danke, dass du mich beschützt hast und lass immer noch mal alles so Revue passieren, was an dem Tag passiert ist. Aber manchmal ist es auch ganz ohne Dank oder Bitte, sondern das ist tatsächlich irgendwie, Mensch, heute war so ein toller Tag, ich hatte eine Lesung, da saßen 1000 Leute, die waren total begeistert, das war toll. Erzähle ich ihm quasi. Also nur Danke zu sagen, würde mir nicht ausreichen, wobei ich wirklich oft Danke sage, weil ich habe Grund, Danke zu sagen. Ja? Weil auch wenn ich meine Wirbelsäule kaputt habe und die Herzklappe kaputt ist und ich Schmerzen hier und Schmerzen da habe und ist trotzdem die Haupttendenz in meinem Leben, dass es mir doch wirklich viel gelungen ist und ich auch immer dieses notwendige Quäntchen Glück hatte. Viele Leute schreiben, aber ich hatte eben auch noch das Glück, zur rechten Zeit das Richtige zu schreiben, was von richtigen Leuten dann entdeckt worden ist und gefördert wurde, im Sinne von, ich habe einen Vertrag beim Verlag bekommen und all sowas ging immer weiter und das halte ich eben nicht für eine Selbstverständlichkeit, sondern dafür bin ich schon sehr dankbar und auch demütig, ja, dass ich nicht denke, ich bin so toll, musste doch so kommen, sondern ganz im Gegenteil, ja, ich neige eher dazu, mal nicht immer unter den Scheffel zu stellen.
Antwortet Gott Ihnen auch mal oder ist es eher ein von Ihnen ausgehendes Gespräch?
Das ist ein von mir ausgehendes Gespräch, ja.
Aber dieses, Sie haben gesagt, dieses Geländer, ja, ist das, das könnte man ja so jetzt, wenn man so mit Metaphern und so weiter arbeitet, schon als eine gewisse Art von Antwort deuten? Also ja, ist es eine gefühlte Antwort? Also man spürt, Sie haben schon das Gefühl, dass Sie spüren, dass er da ist, dieses Geländer?
Also ich spüre zum Beispiel, dass er da ist, wenn ich nach einer OP wieder aufwache. Ja? Und wenn die Ärzte mir nach 10 Jahren, sagt mir mein Kardiologe, Mensch, die Klappe sieht immer noch super aus, mach dir keine Sorgen. Das ist für mich Gottes Antwort. Ja? Oder wenn ich morgens durch den Wald gehe und die Vögel zwitschern und das Licht fällt durch die Bäume und gerade in der Natur empfinde ich Gott sehr, sehr stark, ja, weil das irgendwie sein Werk ist und das, was er uns Menschen gegeben hat. Das ist das, wie ich Gott empfinde. Und dazu brauche ich keine verbale Antwort oder irgendwie was in meinem Kopf, was ich mir einbilde. Das, glaube ich, wäre ein bisschen Spinnerei. Aber das ist schon so. Es gibt ganz, ganz viele Momente. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Gelegenheiten fallen mir ein, wo ich einfach das Göttliche spüre.
Aber jetzt haben Sie vorhin ja auch gesagt, dass Sie sehr auf Gerechtigkeit achten und dass Ihnen das sehr wichtig ist. Das aber, wie wir alle wissen, und Sie haben es ja auch beschrieben, in dieser Welt an vielen Stellen überhaupt keine Gerechtigkeit herrscht. Kennen Sie das auch, dass Sie ihn, wenn Sie sagen, es ist eine Schöpfung, ja, dass man ihn anklagt, dass Sie ihn sauer auf ihn sind dann, dass er das gemacht hat, diese Welt ohne oder mit so wenig Gerechtigkeit?
Ja, natürlich. Gerade als ich als Kind oder Jugendliche begriffen habe, was hier früher in Deutschland passiert ist, was wir Deutschen als Volk Menschen angetan haben, Krieg angefangen haben, noch einen Krieg angefangen haben, noch schlimmere Sachen gemacht haben. Und dann denkt man sich immer, warum hat der liebe Gott das zugelassen? So denkt man ja als Kind. Ne? Und wenn man dann älter wird, versteht man, dass Gott seine Schöpfung einfach uns überlassen hat. Ja? Und vielleicht steht er da und schüttelt den Kopf, vielleicht hat er sich abgewendet und sagt, komm, da ist eh nichts mehr dran zu retten. Und wir Menschen haben eben eine Eigenverantwortung. Ja. Und klar, am Ende überleben wahrscheinlich wie bei einem Schiffsuntergang die Stärksten. Das sind vielleicht nicht immer die Besten, weiß man ja nicht. Aber das ist eben auch das sind die Spielregeln. Ja. Und für Gerechtigkeit sorgen auf der Welt kann man nicht. Aber man kann in seinem kleinen Kosmos, in seinem Mikrokosmos, wo man lebt, in seiner Familie, in seinem Arbeitsumfeld, in seiner Nachbarschaft, da kann man schon dafür sorgen. Auch, und das entsetzt mich in letzter Zeit immer mehr, wie verroht die Menschen geworden sind und wie unfassbar egoistisch. Zum Beispiel Vereinsarbeit. Ja, ich habe früher viel für Vereine gearbeitet, Reitvereine und so weiter. Das ist alles Ehrenamt. Da kriegte man vielleicht mal ein Glas Prosecco ausgegeben, wenn irgendwas gut gelaufen ist. Heute fragt jeder nur nach seinem eigenen Nutzen. Der Gemeinsinn ist weggegangen, ja, und einfach auch die Rücksichtnahme, wenn ich Auto fahre, die Leute schneiden einen, die beschimpfen einen, die hupen sofort. Warum? Warum ist das so? Warum kann man nicht einfach die Gemeinschaft wieder erkennen und das, was daraus zieht und nicht, so, nicht nur sich selbst? Und ich finde, daran sollte jeder arbeiten. Und dann wird die Welt ein kleines bisschen besser und noch ein kleines bisschen besser, noch ein kleines bisschen besser. Und am Ende kann man dann doch nichts dran machen, wenn die Gesellschaften sich verschieben und eine Hochkultur untergeht, wie es früher auch schon gewesen ist, dann ist das eben so. Und dann muss man eben gucken, dass man selbst vielleicht würdevoll damit untergeht und eben nicht gegen seine Prinzipien verstößt.
Glauben Sie, dass das alles durch und schlechter geworden ist? Ich habe die Diskussion mal mit meinen Eltern, und ich versuche dann immer zu sagen, also zumindest seitdem ich mich erinnern kann, ja, ich werde jetzt auch schon 40, also ich bin auf jeden Fall nicht mehr jung, aber meine Eltern sind Mitte 70. Habe ich das Gefühl nicht. Ich finde jetzt schon, dass es natürlich, es gibt unglaublich viele Dinge, die blöd sind, aber ob es wirklich so viel schlechter geworden ist, ob die Leute roher geworden sind, mit denen diskutiere ich immer.
Also es hat sich vieles zum Positiven verändert natürlich, gerade wenn man sieht, dass Randgruppen eben keine Randgruppen mehr sind, sondern von der Gesellschaft akzeptiert werden, dass man vieles eben ausdrücken darf, was man früher nicht durfte, nicht konnte, was einfach nicht angesprochen wurde. Kommunikation zwischen den Generationen ist vielleicht auch besser geworden. Aber es ist unwahrscheinlich viel Egoismus unterwegs, ja, dass man wirklich sich sieht, sein Kind. Mir wäre das früher nie aufgefallen, weil ich keine Kinder habe, aber jetzt habe ich eine Stieftochter und erlebe mit, wie Eltern darum kämpfen, dass ihr Kind die bessere Note kriegt und ihr Kind auf die Schule geht und sehen gar nicht, dass ihr Kind vielleicht gar nicht dazu geeignet ist, aufs Gymnasium zu gehen und vielleicht das Kind viel glücklicher wäre, wenn es eine Lehre anfangen könnte. Und dieser persönliche Ehrgeiz, der wirklich wilde, wilde Blüten trifft. Oder beim Reiten. Ja, meine Tochter, die reitet ein bisschen Reitturnier, so erst nochmal auf kleinem Niveau. Da stehen die eiskalt ehrgeizigen Eltern daneben, die Kinder schon genauso ehrgeizig, da guckt sich keiner mehr an. Und ich finde, das ist schlimmer geworden. Ich finde, das ist rücksichtsloser geworden. Und natürlich stören die sozialen Medien diesen rauen Umgangston noch, dass man eben nicht mehr sagt, guten Tag, ich bin Heinz Müller und ich meine das und das, sondern man versteckt sich hinter Beast384, irgendeinem Nickname, und damit kann man dann voll losschimpfen und die Leute niedermachen. Und das gab es früher nicht. Es gab die Möglichkeiten vielleicht auch nicht, aber die Leute waren eben auch nicht so schnell mit wirklich brutalen Beschimpfungen bei der Hand, wie das heute ist.
Ich dachte mir jetzt gerade aber noch, dass Sie ja auch sehr erfolgreiche Jugendbücher schreiben. Das heißt also, Kinder, und das merke ich auch bei meinen eigenen Kindern, lesen eigentlich wahnsinnig gerne, wenn man ihnen nur das beibringt, gerne zu lesen. Also sozusagen
den passenden Lesestoff gibt.
Genau, also man muss ihnen sagen, hier ein Buch ist etwas Tolles, du kannst da eine Welt entdecken, die du vorher nicht hattest. Nimm das, setz dich hin, und wenn man das, natürlich muss man wie alles lernen, dass es was Schönes ist, aber dann bereichert es einen wahnsinnig. Das heißt, ich glaube nicht, dass es an den Kindern liegt, dass sie nicht gern lesen, sondern muss es als Gesellschaft schaffen, diese Räume zu öffnen.
Unbedingt. Ich stamme aus einer Familie, da war das Buch vom ersten Lebenstag dabei. Also meine Eltern haben uns vorgelesen, wir sind in die Stadtbücherei gegangen, haben uns Bücher ausgeliehen, gelesen, gelesen, gelesen. Bis heute sind wir so. Und natürlich ist die Aufgabe immer der älteren Generation, der jüngeren Generation, sowas nahezubringen und eben auch zu sagen, hier, das ist vielleicht ein bisschen mühsamer, als so zu machen auf dem Tablet, wenn man Seiten blättern muss und muss lesen. Aber natürlich ist nicht alles verloren. Ich bin so ein bisschen ins Düstere abgerutscht. Und das ist immer so ein bisschen mein Problem, was ich auch beim Krimi-Schreiben habe. Ich muss immer aufpassen, dass ein Gleichgewicht da ist. Ja, dass ich mich nicht nur in den Abgründen der Menschheit rumtreibe, wenn es auch nur gedanklich ist, sondern dass ich eben morgens mit meinem Hund spazieren gehe und sehe die Sonne scheinen und sehe mein Pferd auf der Wiese stehen. Und das ist für mich schon wichtig. Und ich glaube, dieser Ausgleich ist es auch, der für uns Menschen sehr wichtig ist. Und wenn Menschen dann krank werden oder einfach die Möglichkeiten nicht mehr haben, sich zu motivieren, das ist eben wirklich ganz furchtbar, weil dann ist der Tod am Ende vielleicht wirklich ein grauenhaftes, schwarzes Loch und nicht vielleicht eine Erlösung.
Vielen Dank, Frau Neuhaus. Vielen Dank, dass Sie im Podcast waren.
Sehr gerne.
Das war Über das Ende, Folge 16. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Beim nächsten Mal spreche ich mit der Schriftstellerin Katja Lewiner. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie mir und Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher.